der Podcast über Sport und Inklusion. Hintergründe, Interviews und Geschichten. Alles para.
Hallo zusammen und willkommen zu Folge 4 von unserem Podcast Alles Para, der Podcast für Sport und Inklusion. Und wir berichten wieder aufgrund des nochmals verlängerten Lockdowns aus mehreren, wie soll man sagen, kleinen Heimstudios. Ich für meinen Teil, Philipp Wegmann aus der Kölner Südstadt und Dorian Aus, du sitzt in
Köln-Ehrenfeld, ja.
In Köln-Ehrenfeld, ganz genau.
Es ist gar nicht so weit voneinander entfernt.
Ja, eigentlich nicht, aber durch diese Situation sind wir ein bisschen gezwungen, uns zu separieren. Aber kein Problem, die Technik macht möglich. Wir sehen uns immerhin. Und auch unser Gast ist zugeschaltet, den wir gleich nochmal näher erklären, und zwar aus Frankfurt. Und der Gast ist heute mal jemand Besonderes, denn wir reden über Parcours. Dorian, was sind deine Erfahrungen mit Parcours? Für mich ist es oft immer gewesen, hin und her springen, und dann habe ich irgendwann 2004, glaube ich, war es, einen Film oder einen Trailer gesehen von einem Film in den französischen Balieus, David Bell war das, und da hat es mich ein bisschen gepackt, weil da fand ich es mega cool, so Salto zu können, und seitdem wollte ich es können. Spoiler, ich habe es nie geschafft. Was ist deine Assoziation mit Parcours?
Ja, ich muss auch immer tatsächlich an die französischen oder Pariser Banlieues, die Vororte, denken, wo da rumgeturnt wird zwischen den Hochhäusern und über den Dächern, und das sind einfach immer krasse Bilder, die man da so sieht, und krasse Moves, die man auspackt. Ich bin, glaube ich, nie in die Nähe dessen gekommen. Das ist, glaube ich, so das, was ich damit verbinde.
Was kannst du? Kannst du ein Salto?
Nein, nicht mal vom 3-Meter-Brett.
Ich habe damals, wir haben ja zusammen Sport studiert, und da habe ich, war ein Grund, diese kompositorischen Sportarten zu wählen. Das war so Wasserspringen, Trampolinspringen und quasi Bodenturnen, weil ich eigentlich Bock hatte, es zu lernen, und es hat einfach nie geklappt. So dieses an der Wand hochlaufen, Rückwärtssalto, war immer ein Traum von mir, aber irgendwie hat es am Gewicht gelegen? Nee, daran hoffentlich nicht.
Ja,
aber
genau, es lag an der Plauze wahrscheinlich.
Hat es nicht funktioniert. Ich würde sagen, es ist Zeit, dass wir mal unseren Gast ins Boot dazu holen.
Ja, du hast es schon gesagt, es geht um Parcours. Wir haben Ihab Yassin heute zugeschaltet aus Frankfurt, macht natürlich Parcours, ist aber auch Parcours-Trainer für Kids. Und wir müssen sagen, wir sind vor allen Dingen über Instagram auf ihn aufmerksam geworden, weil er da, ja, was wir eben auch schon angerissen haben, krasse Videos postet, wie er selbst durch Frankfurt und angrenzende Städte da turnt und irgendwelche Stunts auspackt, wo ich mir wahrscheinlich alle Gräten brechen würde. Ihab Yassin, 25 Jahre alt, trägt Bart, Mütze, sehr gerne zumindest, 1,30 groß. Ihab, was wir uns gefragt haben, wie heißt es eigentlich richtig? Parcours-Sportler und Sportlerin, Parcours-Athlet, Athletin oder Parcourist?
Hallo erstmal, bevor ich jetzt hier so anfange reinzuplappern. Wir selber nennen uns eigentlich Trasseure, und also, weil es ja vom Französischen kommt quasi, das Wort Trasseure, und deswegen, also wir würden uns selber Trasseure nennen. Athleten oder Parcours-Athleten kann man auch sagen, das nutzen halt gerade die Medien oder quasi die Leute, die halt eben nicht unbedingt im Sport drin sind, aber wir selber haben das Wort Trasseur für uns vereinbart.
Kannst du das übersetzen? Also was heißt das genau sozusagen?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, es war derjenige, der den Weg sucht, geht. Ich bin nie so gut in Französisch gewesen. Ich habe eine 5 im Französisch gehabt. Deswegen, weil das ist auch Shame on me, weil eigentlich sollte ich das wissen, müsste man wohl kurz in Google Übersetzer eingeben. Shame on me.
Der den Weg geht, Parcours ist ja auch, der Sinn ist ja schnellste Route von A nach B quasi eigentlich, oder?
Ja, effizient von A nach B zu kommen und quasi sich, also nicht auf vorgegebenen Wegen zu gehen, sondern sich selber den Weg durch die Stadt oder durch die Umgebung zu suchen. Parcours findet ja jetzt nicht nur in der Stadt statt, sondern man kann es ja auch in der Natur machen.
Aber gilt das für dich auch, weiß ich nicht, auf dem Weg zum Supermarkt zum Beispiel oder so?
Ja, schon. Also ich versuche schon immer den kürzesten Weg zu nehmen. Und und vor allem, man versucht schon quasi effizient von A nach B zu kommen. Also ich kann mich noch aus der Schulzeit erinnern, wo wir quasi einen Aufenthaltsraum hatten, und der war im Erdgeschoss, und neben dem Aufenthaltsraum war direkt der Kiosk, und der Kiosk war halt so am Eingang des Aufenthaltsraums, Und da war dann immer so eine Riesenschlange und das Fenster war dann manchmal offen noch auf dem Halsraum, weil ich halt einfach durchs Fenster geklettert bin, weil ich keinen Bock hatte zu warten. Und das war halt so, habe ich mir halt gedacht, so, yo, warum soll ich jetzt warten oder mich durch diese ganze Menschenmenge halt quasi durchquetschen, wenn ich halt einfach ein offenes Fenster habe? So zum Beispiel.
Macht das für dich denn auch den Reiz aus, dass man so ein Warten überbrücken kann und einfach schnell von A nach B kommt? Oder was ist für dich so der Reiz bei Parcours?
Der Reiz am Parcours ist eigentlich so, dass man quasi, dass jeder seinen eigenen Weg findet oder effizient anders bewegt, quasi, finde ich, weil jeder Mensch überwindet die Hindernisse auf einer anderen effizienten Art. Also, keine Ahnung, wenn du jetzt über eine Mauer springen würdest, keine Ahnung, bestimmt gibt es, wenn du jetzt 10 verschiedene Trasseure hast, diese 10 Trasseure überwinden bestimmt die Mauern anders. Einer würde einfach nur über die Mauer springen, der andere würde, wie soll man das, einen Katzensprung drüber machen, also quasi wie ein Bocksprung, nur dass eben die Beine zwischen den Armen sind zum Beispiel. Über die Mauer rollen geht auch. Also, keine Ahnung, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es ist nicht vorgeschrieben, wie man effizient von A nach B kommt.
Aber was würdest du denn sagen, wie viel Prozent beim Parcours ist Effizienz von A nach B kommen und wie viel ist dann auch sowas wie Style und, weiß nicht, dass es cool aussieht und spektakulär aussieht?
Also ja, das ist ja so wieder so ein Ding. Das ist ja dieses Parcours und Führing, weil ja man sagt, man hat ja diese Diskussion immer gehabt, so was ist Parcours, was ist Freerunning, weil ja Style, man sagt immer, Style ist Freerunning und Parcours ist effizient. Also ich würde sagen, 80%, 90% effizient und 10% Style. Also wenn man wirklich, wirklich nur auf das Parcours sich konzentriert und wirklich auf die Philosophie sozusagen ranzieht, dann ist es wirklich so mindestens 90% effizient und halt bisschen Style.
Ich muss ja vielleicht nochmal sagen, für die Leute, die jetzt Parcours nicht so kennen, das ist ja irgendwie, Hindernisse soll es eigentlich nicht geben, beziehungsweise man überwindet sie, wie du eben schon gesagt hast, mit drüber springen, drüber rollen, weiß ich nicht, dran vorbei, sich hangeln oder wie auch immer. Hast du denn irgendwie einen Lieblingsmove oder so?
Ein Signature-Move.
Ein Signature-Move, uff. Ich weiß gar nicht. Also
aus deinen Videos müsste man eigentlich sagen, dein Signature-Move ist irgendwie so das Rad auf dem Boden. Also mit den Händen auf dem Boden und quasi eine Drehung.
Ja, das Rad zum Beispiel oder bei uns heißt das der B-Kick quasi. Das ist so, es ist wie ein, was soll ich sagen, wie soll ich einen B-Kick erklären? Oh Gott, für die Laien.
ja, die sind wir und wahrscheinlich die meisten Hörerinnen und
Hörer. Ja, klar. Also ich würde jetzt sagen, wenn ich einen B-Kick erklären würde, würde ich wahrscheinlich sagen, es ist wie ein Rad, nur halt, dass du quasi nicht kopfüber bist, sondern dass dein Körper und deine Beine quasi parallel zum Boden sind. Also quasi, dass du nicht dein Kopf nach unten ist, sondern mehr so.
Also es klingt so ein bisschen nach einem Rad waagerecht durch die Luft.
Ja, so ungefähr würde ich sagen. Also so kann man sich ungefähr vorstellen. Wenn man es jetzt immer noch keine Ahnung hat, gibt B-Kick in YouTube ein, dann findet man es. Ich war nie der gute Erklärer, aber das ist okay so.
Oder einfach Ihab Yassin auf Instagram stalken, dann sieht man es auch.
Das wollte ich jetzt nicht sagen.
Du wolltest nicht die Eigenwerbung machen, das machen wir dann, das ist schon okay. was ich mich gefragt habe, du bist in Frankfurt oder lebst ja in Frankfurt und bist entsprechend da viel auf den Straßen unterwegs, um Parcours zu machen. Was muss eine Stadt haben, damit sie für Parcours besonders gut geeignet ist? Also wenn du durch die Stadt gehst, gibt es ja wahrscheinlich Dinge, wo du denkst, ah, das ist perfekt, das brauche ich, genau sowas.
Was heißt, was muss eine Stadt haben? Ich glaube eher, dass eigentlich jeder Ort, jedes Kaff eigentlich irgendwas hat, was Parcours machen kann. Also eigentlich reicht es, wenn du eine Stange hast oder eine Mauer hast oder so weiter und dich damit auseinandersetzt. Also das finde ich ja schon ausreichend, weil natürlich kannst du jetzt sagen, okay, es wäre gut, wenn jetzt eine Stadt viele Mauern hat und so weiter und so gute Trainingsorte hat, natürlich, aber ich denke mir halt auch einfach, das Reizvolle ist ja auch, mit gegebenen, limitierten Sachen sich kreativ auch auseinanderzusetzen quasi, ist ja auch was Interessantes, finde ich. Mir fällt ein Video ein von einem anderen Trasseur aus Berlin, der hatte quasi, man kennt ja diese Rampen für Rollstuhlfahrer, und da sind ja meistens so Stangen neben dran, die ja so der Rampen entlang gehen, und allein da hat er jetzt 2-3 Stunden trainiert und hat da verschiedene Bewegungen gemacht. Also heißt eigentlich, allein schon das reicht aus, um sich damit auseinanderzusetzen.
Wir haben es am Anfang schon kurz erwähnt. Du bist in Anführungsstrichen nur 1,30 groß, Achondroplasie heißt das, glaube ich. Das ist so ein genetisch bedingter Kleinwuchs. Du weißt es besser, wenn es falsch ist. Sag Bescheid.
Ist das? Alles gut, ist richtig.
Ist das vielleicht sogar ein Vorteil, weil du einen niedrigen Körperschwerpunkt hast? Kann man das so sagen?
Ich weiß gar nicht, was also so vorteilmäßig ist ein Parcours für einen kleinen Körper. Also vielleicht, dass ich vielleicht einfach, dass ich quasi, das habe ich selber mal festgestellt, so wenn wir an Spots gehen, so wenn ich so mit Leuten trainiere, die Leute schauen, wenn die dann diese Orte sehen, dann sehen sie immer so diese großen, weiten Sprünge und so weiter. Und ich sehe dann immer so diese kleinen Sprünge, die sie halt nicht sehen können, würde ich sagen. Und ich schaue dann immer halt so die kleinen Sachen. Deswegen würde ich schon sagen, so, da ich einen kleinen Körperbau habe, würde ich sagen, ist vielleicht der Vorteil darin, dass ich halt einfach an vielen Orten trainieren kann. Quasi, wenn jetzt jemand einen riesen Sprung macht, mache ich halt eben 2-3 Sprünge zwischendurch und kann diese 2-3 Sprünge miteinander noch verbinden mit anderen Freestyle-Moves.
Du suchst dir ja auch immer Spots mit deinen Teilnehmern an deinen Kursen, die du machst als Trainer. Wir haben was gesehen, kleines Video, wo du mit Kindern trainierst. Wie erklärt man da Sachen oder wie bringt man denn eigentlich Parcours so bei? Ist das so ein bisschen Trial and Error? Also spring mal und wenn du hinfällst, dann war vielleicht was falsch und wenn du gut landest, dann wunderbar.
Ich versuche Parcours eigentlich immer dahin zu bringen, dass quasi ich eigentlich nicht, also wenn so neue Leute kommen oder Anfänger kommen, ich die nicht direkt mit den ganzen Moves konfrontiere oder bombardiere, sondern ich denen einfach die Möglichkeit einmal selber gebe, quasi für sich selber Ideen zu entwickeln, wie ich über eine Mauer gehe. Und meistens ist es dann so, dass es dann schon Leute gibt, die quasi schon Moves über die Mauer machen, die wir im Parcours auch schon ähnlich sind. Aber das Wichtige, was für mich immer ist als Trainer, ist so, dass die Moves, die ich dir zeige, natürlich sind die Moves nice und die sind auch schön, aber im Endeffekt, du musst diese Moves nicht machen, um irgendwie, keine Ahnung, also da ist keine Pflicht. Das heißt, du selber entscheidest, wie du über die Mauer hingehst, wie du die Mauer überwindest. Du selber entscheidest, was du in deinen Bewegungen einfügst, weil es gibt kein richtig und es gibt kein falsch im Parcours. Also vielleicht das einzig Wichtige im Parcours ist vielleicht, dass man versucht, halt sauber zu, also so quasi sauber zu trainieren, in dem Sinne, dass man quasi seine Gelenke und seinen Körper schont. Es soll nicht so sein wie Turnen, wo man quasi so ein limitiertes Bewegungsspektrum hat und dann war es das, sondern wir wollen halt quasi frei sein und wir wollen ja quasi den Leuten die Möglichkeit geben, sich zu entfalten. Bewegt euch so nach dem Gefühl, so, dass sowas wie, ich würde sagen, sowas wie tanzenmäßig, dass so, man bewegt sich quasi nach dem Gefühl und man macht es einfach so, ohne irgendwie jetzt nach einem Schema A, Schema B sich zu bewegen.
Trotzdem ist der Parcoursport ja mittlerweile auch so ein bisschen organisiert. Es gibt hier und da auch Wettkämpfe. Die sind allerdings vom Turnverband, vom Deutschen Turnerbund organisiert oder ihr seid da im Prinzip so Mitglied. Wie passt das zusammen? Weil du hast ja schon gesagt, eigentlich wollt ihr euch so ein bisschen vom Turnen entfernen, aber es gibt ja trotzdem auch jetzt so rein sportlich so viele Bewegungselemente, die vielleicht irgendwie aus dem Turnen kommen.
Ja, ja. Also ich weiß, es passt eigentlich gar nicht zusammen und es ist auch, wenn ich mal ehrlich bin, es gibt wirklich sehr viele Diskussionen, als es anfing, als man mitbekommen hat, dass Parcours quasi jetzt vom Turnerverband quasi aufgenommen wurde, gab es schon sehr viele Diskussionen, weil im Endeffekt, wenn man wirklich die Philosophie mit reinnimmt, dann ist das überhaupt nicht vereinbar. Es ist jetzt keine Erklärung in Stein gemeißelt. Ich glaube einfach, warum es so mittlerweile jetzt in den Turn aufgenommen wird, zum einen, weil wahrscheinlich immer mehr Leute Parcours machen und weil es ja auch immer eine größere Sache wird. Zum anderen glaube ich auch einfach, weil viel mehr Leute aus dem Turnen, also zur Vermutung, ins Parcours reinkommen. Und das ist natürlich für einen Turnerverband natürlich sehr interessant, wenn man quasi die Leute, die man aus dem Turnen verliebt, natürlich irgendwie wieder aufnimmt. Und das Problem ist ja auch an der ganzen Sache, was ja auch sehr schwierig ist, ist, dass ja diese Entscheidung, dass der Parcoursport ins Turnen aufgenommen wurde oder wird, wurde ja von oben entschieden. Also quasi der Internationale Turnerbund hat es quasi so entschlossen. Und normalerweise, wenn man ja mal so denkt, sollen solche Entscheidungen von der Basis entstehen. Das heißt, die Basis redet miteinander, gibt den Vorschläge und gibt dann von unten nach oben durch. Jetzt haben wir halt Leute, die machen mit und es gibt andere Leute, die boykottieren das und hassen das. Also es ist schon richtig, eigentlich, wenn man die Philosophie betrachtet, um zusammenzufassen, passt es nicht da rein. Aber auf der anderen Seite kann ich die Leute verstehen, die da mitmachen, weil es ja für die auch eine Möglichkeit ist, davon zu leben.
Du hast ja gerade auch schon angesprochen, wäre es für dich denn nicht vielleicht auch mal ein Wunsch und damit auch eine Möglichkeit, bei Paralympischen Spielen in irgendeiner Form teilzunehmen?
Bestimmt. Also natürlich, klar, wäre das natürlich eine schöne Sache. Aber auf der anderen Seite, ich glaube, für die Paralympics ist es, glaube ich, viel zu früh. Also ich meine, so Leichtathletik und so weiter, da sind ja schon viele Kleinwüchsige und da ist schon im Kopf, dass es vielleicht so trotzdem mit dem Körper vereinbar ist. Bei Parkour, glaube ich, ist das in vielen Köpfen so, boah, die machen Saltos und Sprünge und da kann man sich doch was brechen und so weiter. Und ich glaube, der erste Schritt, den wir machen müssten, ist, dass die Eltern und die Leute draußen mit Handicap erstmal verstehen, dass Parkour nicht eben ein Sportart ist, wo du es darum gehst, von Dach zu springen und von, keine Ahnung, krasse Sprünge machen muss. Natürlich ist es ein Teil vom Parkour und man sieht es auch immer, aber es ist nicht per se ein Muss, das man machen muss. Am Ende, eigentlich, wenn man wirklich wieder runterbricht, ist Parkour nur die effiziente Fortbewegung von A nach B.
Ich habe es ganz am Anfang schon mal gesagt, wir sind auf dich aufmerksam geworden über Instagram, weil du da eben so viele Videos postest und sehr aktiv bist. 13.000 Follower, bist du ein Influencer?
Ich würde Influencer nicht nehmen, weil, also ich würde sagen, ich bin eine Inspiration.
Weil Influencer kein schöner Begriff ist oder weil es Influencer gibt und du willst nicht in die Schublade?
Ich glaube, Influencer ist ein bisschen negativ behaftet, habe ich so manchmal das Gefühl. So, also Influencer sind ja zum Beispiel, die verkaufen viele Sachen, also was verkaufen, machen Produkte und so weiter und sind ja für Firmen quasi, machen die Werbung und so. Ich sehe mich nur als Inspiration. Also natürlich beeinflusse ich die Leute, aber ich versuche es ja nur auf durch meine Taten zu beeinflussen, nicht durch Produkte. Also ich weiß nicht, ich würde sagen, ich bin eine Inspiration. So, vielleicht bin ich ein inspirierender Influencer, kann man vielleicht so sagen, aber
Hast du das Gefühl, dass das funktioniert für dich? Also kommen Leute auf dich zu und sagen das und sagen, ey, das ist einfach du, wegen dir habe ich angefangen mit Parkour oder irgendwie so solche Sachen?
Ja, es gab schon so Situationen, wo ich Nachrichten bekommen habe, dass Leute quasi motiviert waren, anzufangen und motiviert waren, halt angefangen haben, an sich, also sich selber zu arbeiten und sich selber zu glauben. Also ich habe schon so Nachrichten bekommen, tatsächlich. So, am Ende ist das Wichtige, dass man den Weg, den man selber einschlägt, dass man hinter dem 100%ig steht und nicht auf das Ergebnis unbedingt schaut. Und auch wenn man vielleicht mal nicht Nachrichten kriegt immer, trotzdem muss man immer im Hinterkopf behalten, dass man weiß, dass da Leute draußen gibt, die einen sehen und es feiern. Und auch wenn ich draußen trainiere und dann Leute das sehen, finde ich es ja auch ganz toll.
Wir haben mehrere Kategorien, die wir in unseren Podcast-Folgen immer einmal durchgehen. Und mit der ersten wollen wir jetzt starten. Das ist die hier.
Talking Tacheles.
Talking Tacheles, da geht es darum, dass wir Fragen stellen wollen, die man möglicherweise sich jetzt nicht unbedingt immer so direkt traut zu stellen, wenn man sich vielleicht jetzt noch nicht so lange kennt und so weiter und so fort. Yeah. Da haben wir uns ein paar Fragen überlegt. Die erste, ich starte mal mit der ersten, dann kann Philipp gleich nachlegen, nachschießen. Können Kleinwüchsige überhaupt einen Salto?
Ja.
Aus dem Stand?
Ja.
Mach mal vor.
Wenn ich es könnte, ja, also es geht bestimmt. Also ich kann einen Schwinger rückwärts, also quasi schwingen und dann rückwärts, also quasi ich schwinge nach vorne, dann lasse ich mich beim höchsten Punkt los und mache dann so einen Rückwärts. Also ich sage, Kleinwüchsige können einen Salto machen, ja. Ich habe sogar ein kleinwüchsiges Kind kennengelernt in Ulm, das war 16 damals und hat auf dem Trampolin, auch wenn es Trampolin war, hat es trotzdem rückwärts Salto und so weiter gemacht. Also ich bin der Ansicht, sie können es.
Noch eine Tacheles-Frage. Es gibt ja oft Fragen, die einem gestellt werden. Das gilt für alle Menschen mit Beeinträchtigungen, die nervig sind. Bei Kleinwuchs ist es vielleicht auch mal in die Richtung, gibt es irgendwie Rabatt im Freizeitpark oder sonst was. Sowas wollen wir jetzt nicht fragen, sondern wir wollen eher fragen, was ist so die nervigste Frage, die du einfach nicht mehr hören kannst, wenn du über die Straße gehst, wenn du in Geschäften bist. Was nervt so richtig?
Also ich glaube, ich würde nicht sagen eine Frage, aber ich würde, glaube ich, eher sagen, dass es schade ist und das ist auch sehr, sehr nervig ab und zu, dass Leute quasi ein Verständnis haben von Behinderung. Er braucht 24/7 Hilfe. Und das ist so, was mich halt nervt. Es ist nicht eine Frage, sondern es ist halt mehr so ein gesellschaftliches Denken.
Woran merkst du denn, dass Leute 24/7 dir helfen wollen sozusagen oder Also wie macht sich das bemerkbar?
Also ich merke so, dass viele sagen so, oh, du machst trotz oder du machst, es gibt immer dieses Wort trotz oder wegen, du machst wegen das, trotzdem das. Dann denke ich so, naja, das ist ja, es hat ja nichts damit zu tun, nur weil ich eine Behinderung mache, dass ich überhaupt nichts kann. Sowas zum Beispiel. Dass man immer noch denkt, okay, er hat eine Behinderung und also dass man immer noch denkt, dass diese Behinderung sowas Spezielles und man dann quasi sich beweisen muss, so mäßig. Und da finde ich ja blöd. Also ich würde es geil finden, wenn am Ende sagen würde, so einfach so, ja, das hast du gut gemacht. Finde ich nice, was du machst. Und nicht sagen müsste, okay, krass, was du mit deiner Behinderung machst, sondern krass, was du machst. Und das ist wichtig, weil ich glaube einfach, Menschen mit Behinderung sind nicht per se behindert. Also Menschen mit Behinderung sind nur in gewissen Situationen behindert. Nicht in allen Situationen. Also ich bin kleinwüchsig, das heißt, gut, ich kann mal Sachen nicht am obersten Regal erreichen. Und das war's schon. Also ich kann laufen, ich kann essen, ich kann trinken, ich kann alles, was jeder Mensch kann.
Und gehst du da immer nochmal drauf ein, wenn dir das im Alltag begegnet? Oder prallt es teilweise einfach ab und du sagst jetzt, nee, ich mache jetzt mein Ding, ich mache Parkour, wenn die Leute sagen, finden sie cool, wunderbar. Und der Rest ist mir wurscht. Oder gehst du aktiv nochmal, wenn du irgendwelche Sachen hörst und sagst, Leute, logisch kann ich das, ich bin Mensch. So, warum soll ich das nicht können?
Ich lasse meine Taten sprechen, finde ich. Ich lasse quasi das, was ich mache, einfach da stehen. Und wenn es den Leuten gefällt, gut. Und wenn nicht, nicht. Und im Endeffekt, also ich tue ja auch was. Ich gehe in Parkour-Kurse, ich trainiere die Kinder. Das ist ja auch so, dadurch, dass ich früh genug da reingehe, kriegen ja auch die Kinder die Möglichkeit zu verstehen, was sind Menschen mit Behinderung. Also natürlich versuche ich auch immer manchmal zu sagen, im Podcast zum Beispiel und so weiter. Aber manchmal... Oder eigentlich öfters versuche ich es durch Taten zu zeigen. Also man erreicht Menschen eher mit Taten als mit Sätzen, glaube ich. Das ist so meine Denkweise. Man kann es natürlich oft genug sagen, wie ein Mantra. Aber ich glaube tatsächlich, wenn man auch lebt und vormacht und nicht nur sagt, dann bleibt es besser in den Köpfen hängen.
Ich glaube, oder ich könnte mir gut vorstellen, dass da ja auch das gegenseitige Begegnen einfach sehr wertvoll ist. Und jetzt, wenn du mit Kindern eben Parkour-Training machst, vermutlich werden die Kids, wenn sie älter sind, das als vollkommen normal empfinden, oder nicht?
Genau, und das Ding ist, was meine Vorstellung dabei ist, wenn dann diese Kinder älter werden und, keine Ahnung, Eltern dann werden, dann kriegen die ja auch Kinder und dann können die es den Kindern vermitteln und dementsprechend, es wird dann einfach eine größere Gesellschaftsstruktur geben, die dann halt einfach anders denkt als jetzt. So, weil ich glaube einfach, es gibt noch so viele Eltern, die einfach in der Zeit aufgewachsen sind, wo es halt eben mit Behinderung noch komisch war, wo man halt gesagt hat, so, okay, schau nicht darauf und so weiter, was ja aber auch Bullshit ist. Deswegen, die Eltern müssen lernen, und ich glaube, deswegen gehe ich ja auch zu den Kindern, dass wir verstehen, am besten verstehen Personen das, was vor ihnen passiert. Am besten, wenn man es denen erklärt und nicht denen sagt, so, okay, schau weg. Sondern, dass man wirklich die Möglichkeit denen gibt, die Fragen zu stellen. Und auch wenn es die Fragen schmerzhaft oder dumm sind, es sind immer noch Kinder. Und das muss man bestehen. Und deswegen müssen die Fragen zugelassen werden. Weil die Kinder machen das ja nicht aus bösem Willen. Die sind ja 6, 7. Wenn sie halt nie die Möglichkeit hatten, so mit Menschen mit Behinderung in Kontakt zu kommen, dann werden diese Fragen gestellt. Und da ist es dann am wichtigsten, nicht dann sich darüber aufzuregen, was die Kinder für Fragen stellen, sondern zu überlegen, okay, wie kann ich diese Fragen beantworten?
Ich habe das Gefühl, dass manchmal Kinder gar nicht so dumme Fragen stellen, sondern einfach die Fragen vielleicht ein bisschen weniger durch die Blume stellen, ja. Also ja, ja. Halt ein bisschen direkter.
Eigentlich sind die Kinder perfekt für unsere Tacheles-Kategorie. Die stellen einfach immer ehrlich die Fragen, was sie denken.
Aber Ihab, hast du denn das Gefühl, dass manchmal vielleicht sogar erwachsene Menschen dümmere Fragen stellen sozusagen? Also dümmer in Anführungsstrichen?
Also im Alltag jetzt weniger, glaube ich. Aber so jetzt in Interviews und so weiter kommt es natürlich darauf an, für welchen Format du halt gerade bist. Also es gibt natürlich so Leute, die halt, keine Ahnung, so viel Klatschpressen da sind, da stellen die natürlich dumme Fragen, natürlich für die Clickbait, aber wo man sich dann auch wiederum fragt, so, ist das wirklich das Journalistische? So, also ich glaube, da sind die meisten dummen Fragen vorgestellt worden. Also ich bin jetzt mal offen und ehrlich. Also ich kann mich daran erinnern, ich habe mit dem SWR ein Interview geführt und die sind auch lieb, so weiter, aber irgendwie, es ging weniger um Parkour, hatte ich so das Gefühl, sondern es ging mehr um meine Behinderung und mehr über das so quasi. Und sogar, ja, wie war es mit Mädels, wie war es mit dies und das. Natürlich sind das Fragen, die wichtig sind, keine Frage. Aber ich finde es halt so, ich fand es so komisch. So. Und ich muss aber auch ehrlich gestehen, zum Beispiel, es gibt den SWR, es gibt das SWR Heimat. Und der SWR Heimat hat zum Beispiel einen einminütigen Clip hochgeladen oder einen halbminütigen Clip von mir mit denselben Aufnahmen. Und da ging es wirklich nur um Parcours. Ich finde es viel wichtiger, Fragen zu stellen, halt die so gesellschaftliche Fragen stellen und so weiter. Sowas finde ich wichtig, weil ich glaube, das interessiert die Leute viel mehr, als zu verstehen, okay, wie läuft es eigentlich mit Mädchen und so weiter und diese Mitleid-Crisis oder sowas zu machen.
Und da wollte ich eben eigentlich auch so ein bisschen hin. Interagierst du denn dann oder greifst du ein und sagst, Leute, was soll so eine Frage? Oder sagst du dann, ach mein Gott, dann lass sie halt die Frage stellen?
Ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, dass wir ganz früher, hatte ich mal eine Frage gestellt bekommen. Das war aber auch, ich wusste, was das für ein Format war, es war so das Lachen der anderen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist ja vom WDR. Und da wurden zum Beispiel Fragen gestellt, so, ja, wie ist das mit Frauen? Und gehst du dann in so Bordelle und so weiter? Also ich versuche schon ehrlich zu antworten, aber ich versuche halt so zu antworten, dass ich halt, dass es halt nicht zu persönlich wird. Oder wenn, aber das Problem war dann auch zum Beispiel, das SWR hat dann die ganze Zeit so nachgehakt, so. Und das ist zum Beispiel was auch, das ist so dieses Nachhaken, das finde ich dann auch wieder richtig blöd und so dumm.
Also das Nachhaken, kann ich sagen, ist auf jeden Fall eine Journalistenkrankheit, die kennen Dorian und ich ja auch. Das macht man aber, die Frage nach Bordellbesuchen finde ich ehrlich gesagt absolut übergriffig. Also da ist es eigentlich mir egal, wer das gefragt wird, es geht die Leute doch eigentlich nichts an, oder?
Ja, voll. Also was ich so das Gefühl habe, die Journalisten, oder also das ist jetzt nichts gegen euch, sondern es ist einfach eine allgemeine Sache. Ich glaube, es gibt gewisse Journalisten, die wollen irgendwie so wirklich viel aus dem Privatleben eines irgendwie herauskritzeln. Und ich finde einfach, man muss sich klar sein, was man eigentlich gerade macht. Man weiß, okay, man interviewt jemanden, der hat eine Behinderung. Und es geht eigentlich darum, wie geht er mit der Behinderung um und was macht er mit Parcours und so weiter. Dann finde ich so Fragen wie, ja, was ist eigentlich mit Mädels und so weiter, schon irgendwie halt unpassend, weil es geht ja mehr darum, okay, also wie gehst du mit den gesellschaftlichen Denkmustern um, okay, wie denkst du über die Behinderung oder wie denkst du über Menschen, die sagen, so, ja, Behinderte sind das und das. Darum geht's ja. Es gibt ja genug Kleinwüchsige, die haben ja auch Freundinnen und das ist das Normalste, weißt du? Und es ist echt schade, dass es so aus Journalisten kommt, weil eigentlich haben ja Journalisten, ich finde, irgendwie habe ich so das Gefühl, Journalisten haben doch auch einen gewissen Ethos, weißt du? Das ist halt so, was ich mir so denke.
Ja, das ist das, was ich meinte, dass ich die Frage finde ich absolut komisch. Aber dann kommen wir mal wieder einfach zu dir ein bisschen zurück als Person. Darum soll es ja eigentlich gehen. Um dich als Person. Nee, es ist sehr wichtig, es ist interessant. Auch damit vielleicht in unserem Fall Kollegen, Kolleginnen das hören und sagen, ah, okay, dann die hatten wir ja schon auf dem Zettel, die Frage lassen wir sie weg. Also Dorian und ich können wir sagen, wir haben die Frage nicht auf dem Zettel. Das können wir schon mal vorwegnehmen. Irgendwelche Mädels fragen.
Wir haben noch Ethos.
Hatten oder haben? Hoffentlich haben wir es noch.
Haben immer noch.
Trotzdem eine Frage zu dir nochmal so privat als Person, weil du hast uns erzählt, dass du meditierst. Ist das für dich der Ausgleich zum Parcours? Weil Parcours ist Action, schnell viel rumlaufen und meditieren. Ich habe es mal probiert, ist es jetzt ehrlich gesagt nicht ganz so meins, aber ist ja eher ruhig sitzen, entspannen.
Ich habe nie drüber nachgedacht, dass es zum Ausgleich zum Parcours ist. Es ist eher mehr so für mich, weil quasi, also ich meditiere ja morgens und abends. Und dieses Meditieren ist ja quasi, dieses Morgensmeditieren ist quasi so seine Gedanken ordnen und quasi mal einfach Zeit für sich zu nehmen und auch Abendzeit für sich zu nehmen. Also ich bin so gerne unterwegs, unabhängig vom Parcours, ich gehe raus, ich bin in der Natur oder was auch immer. Und ich habe einfach gemerkt, okay, ab und zu mal auch mal kurz mal runterzuschalten, kann mir auch gut tun.
Gehört da für dich auch auf die Vorbereitung die Ernährung dazu? Weil du in deinem Fall ernährst dich jetzt vegan, ist das... Oder folgt das einem Statement eher?
Tatsächlich ist Ernährung schon wichtig. Also für mich ist Ernährung schon wichtig, dass ich schaue, okay, dass ich mich gesund ernähre. Und ob es ein Statement ist, glaube ich, weniger ein Statement. Also ich bin jetzt nicht der Veganer, der jetzt 24/7 sagt, so, yo, vegan ist dies und das, sondern es ist mehr eine eigene bewusste Entscheidung. Ich mache es für mich getroffen, weil ich weiß, okay, es ist für mich gut und ich fühle mich damit glücklich. Und wie ich ja schon sagte, man beeinflusst die Leute am besten durch seine Taten und nicht durch die Worte.
Welche Frage kriegst du als Veganer am häufigsten gestellt? Also ich zum Beispiel ernähre mich auch komplett vegetarisch und da ist es immer so, vermisst du denn nicht das Fleisch oder so? Was ist es bei dir? Weil ich zum Beispiel könnte mir jetzt vegan nicht vorstellen, weil ich glaube, da wird mir, ja, halt so Milchprodukte würden mir einfach zu sehr fehlen. Käse und so ist einfach zu geil.
Okay, erstmal die erste Frage. Ich glaube gar nicht. Also ich habe bisher in meinem, also seitdem ich mich vegan habe, noch nie so Fragen gestellt bekommen. Ich glaube auch einfach, es kommt auch darauf an, wo, in welchem Kreis du dich bewegst. Also ich bewege mich ja im Freundschaftskreis, also in einem Parcours-Freundschaftskreis und da sind ja nicht wenige vegan. Ja, und zum Thema vegetarisch, also mit Käse und so weiter. Also ich kann deinen Gedanken voll verstehen, weil ich bin früher auch richtiger Käsefresser gewesen. So, jetzt habe ich es. Aber mittlerweile, also es gibt Käsesorten und ich habe eine Pizza gegessen und die hatten eine vegane Pizza gehabt und diese vegane Pizza mit dem veganen Käseschmelz hat wie Gorgonzola geschmeckt. Wenn es so Sachen gibt, wo man wirklich das schafft, dass es quasi so einen Geschmack gibt, dann glaube ich auch, sind die Leute auch bereit, das auszuprobieren und dann zu machen. Also jetzt nur so, was mir gerade so einfällt, weil ich verstehe deinen Gedanken voll und ich finde es ja auch schon gut, dass du vegetarisch bist. Ich finde es ja eh schon nice. Also im Endeffekt, ich glaube, wenn die Leute weniger Fleisch essen würden, sei es, keine Ahnung, einmal, zweimal pro Woche, dann wäre das ja schon ultra geholfen, weil jemanden eine Lebenseinstellung aufzuzwingen, macht es ja nicht besser. Dann entwickelt der Gegenüber quasi noch mehr eine größere Ablehnung gegenüber dieser Lebenseinstellung.
So Kampfveganer soll es auch geben.
Ja, gibt's auch.
Nochmal kurz, weil das hier auffällt, wenn du gestikulierst und wir das im Bildschirm sehen. Du hast gerade aktuell die Fingernägel lila lackiert. Ist das eine Tat, ein Statement oder ist das einfach für dich ein Modeding?
Oder ist es von der letzten durchzechten Nacht?
Keine Ahnung, ich probiere es einfach aus. Also ich finde es ja nice. Ich meine, im Endeffekt, was ich mir auch darüber überlegt habe, ist so, A, gibt es in der Parcours-Szene nicht wenige, die Fingernägel nicht lackiert haben. Also die lackiert haben, also ich kenne ein paar Leute und zum anderen, früher waren wir Männer auch lackiert. Also wir hatten ja auch, es gab früher Bilder von Männern, die waren ja auch lackiert. Und ich finde es interessant, mal sich auszuprobieren, weil ich finde dieses Schubladendenken, ja, die Mädels müssen mit Barbie spielen und die Jungs müssen mit Lego spielen, finde ich ja dumm. Also ich finde ja, man kann sich ja da voll ausprobieren und nur weil man sich jetzt die Fingernägel lackiert, heißt das ja noch lange nichts, okay, der ist das und das.
Ja, du bist ja sowieso modisch unterwegs, du warst da sogar mal Model auf der Berliner Fashion Week, haben wir mitbekommen, jetzt senkt er verschämt den Kopf hier. Was war da los, wie kam es dazu? Wurdest du angefragt, hast du dich beworben? Bist du noch in irgendeiner Kartei? Da gibt immer so Modekarteien.
Oder eine Wette verloren.
Okay, das ist eine. Okay, ich versuch's kurz zu erklären. Also, es gibt von einem deutschen Kleinwuchsverband, gibt es immer so ein riesen Kleinwuchsseminar, also Forum, wo sich die Leute treffen. Und in einem dieser Foren war ich mal vor knapp 6 Jahren. Und dann war da eine Modedesignerin, die hieß Semma. Und die hat eine kleinwüchsige Nichte, Cousine, ich bin mir auf jeden Fall einen aus der Familie, die ist kleinwüchsig und hatte immer Probleme gehabt, Mode zu finden. Also hat sie für sich selber gesagt, so, jo, ich will Mode entwickeln für kleinwüchsige Menschen. So, dann war sie auf dem Forum, hat gesagt, so, sie braucht noch mehr Kleinwüchsige, um quasi Maßen zu entwickeln, weil die kleinwüchsigen Menschen sind ja immer quasi verschieden, was der Körper angeht. Und dann habe ich mich da mitmessen lassen. Und dann sind wir in Kontakt geblieben und die ist ja an der HTW, Hochschule für Technik und Wirtschaft, eingeschrieben. Und diese Hochschule hat dann Plätze bekommen für die Berlin Fashion Week und sie hat dann einen Platz bekommen. Und ich war dann noch mit ihr in Kontakt, wir haben dann geschrieben und der Rest erklärt sich von selber.
Und zack ist man Model.
Ja, also ich bin jetzt da nicht mehr so wirklich präsent. Ich sag so, es kommt, wie es kommt.
Du würdest dich nicht dagegen entscheiden.
Nee, also ich bin da offen.
Jetzt hast du nur, wirst du von uns ein bisschen unter Druck gesetzt, denn jetzt kannst du nicht mehr so offen bleiben, nicht mehr dir alles offen halten. Jetzt musst du dich entscheiden. Wir haben noch eine kleine Kategorie, die wir mit dir noch durchgehen wollen.
Ja.
Nämlich die hier.
Erster Verlierer oder zweiter Gewinner.
Und es sind quasi Entweder-Oder-Fragen und wir stellen die durchgehend hintereinander weg und du sagst immer einfach, entscheidest dich für eine der beiden Dinge.
Okay.
Bist bereit?
Ja, ja.
Influencer oder Sportler?
Sportler.
Parcours oder Paralympics?
Parcours.
Swagger oder Sweater?
Swagger.
Jeans oder Jogger?
Jeans.
Android oder iOS?
iOS.
Insta-Story oder Insta-Feed?
Insta-Feed.
Kaufen oder mieten?
Kaufen.
Fan oder Star?
Star. Ich sag Star.
Auto oder ÖPNV?
ÖPNV.
Parcours oder Parkuhr?
Parkuhr.
Das ist selbst gezuckt, deine Antwort. Und als letztes noch bezogen auf den Verkehr, einparken oder umparken?
Einparken.
Okay. Danke für die schnellen Antworten. Das war wirklich sehr schnell weg. Welche fiel dir am schwersten? Wo würdest du am liebsten sagen, boah, da ist es eigentlich beides?
Ich glaube, Fan oder Star, hast du sehr lange überlegt.
Ja, weil Fan ist halt, das Problem ist, wir im Parkour, wir haben so das Wort Fanboy. Ich weiß ja nicht, wie gut ihr Parkour-Leute kennt, deswegen nehme ich mal einen anderen aus dem, kann man sagen, wir so Nico Kappel. Ich glaube, den müsstet ihr kennen.
Kleinwüchsiger Kugelstoßer.
Genau. Beispiel, jetzt hast du einen Fanboy und dann nervt er jedes Mal, wenn er den Nico sieht, geht er ihm so, ja, was geht und so weiter. Und jedes Mal bombardiert er ihn mit Fragen. Irgendwann ist dann ja der Nico halt ultra genervt, weil das Problem ist dann, Nico wird dann als etwas glorifiziert, würde ich sagen, so als eine Persönlichkeit, die nicht real ist. Und,
also fast schon so Groupies.
Ja, genau. Und deswegen ist mir so die Frage schwer gefallen, weil Star, denke ich immer so, okay, Star klingt so etwas überheblich. Deswegen, das hat mich so überlegt, so, soll ich überheblich klingen oder soll ich nervig klingen? Das war so.
Na gut, dass du es jetzt noch aufgeklärt hast.
Hast du denn Fanboys oder Fangirls? Ohne, dass du sie jetzt verrätst, aber jetzt streckt er sich einmal ganz weit nach hinten zurück, damit wir sein Gesicht nicht sehen. Wahrscheinlich gibt es doch jemanden, oder? Vom Grinsen abzuleiten.
Was heißt Fan? Also mittlerweile, es gibt glaube ich viele Leute, die es gut finden. Ich bin dann mal durch Deutschland ein bisschen gereist für mich selber und habe dann bei jemandem übernachtet. Und dieser jemand, ich habe dann mit dem so gequatscht ein bisschen, dass ich bei dem pennen kann. Und dann war ich bei dem, wir saßen dann zusammen in seinem Zimmer und er dann so, ey, ich kann nicht glauben, ich habe dich in YouTube gesehen und ihr sitzt so vor mir. Und ich war dann so, okay, und er dann so, ja, und das ist total krass und wow und so. Und ich saß dann so und denk mir so, ja, ich weiß, aber ich bin ja auch irgendwie nur ein Mensch. Und so, und das war halt, also es ist tatsächlich, ich fühle mich da nicht wohl. Also ich finde es so schwierig, dann darauf zu reagieren. Also ich finde es nice, wenn jemand zu mir kommt und sagt, yo, ich habe dein Video gesehen, ich fand es richtig nice, was du machst und schön, dass du da bist. Sowas zum Beispiel. Das reicht ja voll. Und nicht so als etwas zu glorifizieren, was ich eigentlich gar nicht sein will. Natürlich, weil ich eine Inspiration bin, natürlich, weil ich Leute inspiriere, aber ich bin immer noch ein Mensch und ich bin immer noch ein deutscher Staatsbürger wie jeder andere.
Ein deutscher Staatsbürger mit einem ägyptischen Namen, das können wir vielleicht hinten raus noch kurz aufklären. Du hast uns nämlich im Vorgespräch gesagt, du heißt mit Vornamen sozusagen Geschenk, also Ihab heißt Geschenk.
Ja.
Ist eigentlich ein geiler Vorname, oder?
Ja, voll. Also meine Mutter oder mein Vater oder wer auch immer die Idee hatte, ich weiß nicht mehr ganz genau, wer es war, aber hat auf jeden Fall einen guten Namen.
Philipp zum Beispiel kommt offensichtlich aus dem Griechischen und heißt der Pferdefreund. Ich habe mit Pferden, bin einmal geritten, das war vor 20 Jahren und das ist vollkommen in die Hose gegangen. Und das ist zum Beispiel überhaupt nicht meins. Also bin ich eher, wer heißt Dorian irgendwas?
Also tatsächlich kommt es, glaube ich, auch aus dem Griechischen. Meine Mutter sagt mir immer, das ist irgendwie der von den Dorern stammte. Also die Dorer waren wohl irgendein griechisches Volk. Also habe ich jetzt keinen Bezug zu.
Ja, ich zu Pferden auch nicht. Also da habe ich zu Geschenken hätte ich auch lieber Bezug. Vielleicht noch so als Abschluss, weil du ja sagst, gut Parkour, du machst das quasi als Trainer auch so ein bisschen als Job. Dir hilft sicherlich dabei auch dein Studium. Du studierst ja soziale Arbeit, Bachelorarbeit naht. Viel Erfolg auf jeden Fall, schon mal jetzt beim Abschluss. Ist das für dich auch was, wo es dann wirklich in Zukunft hingehen soll? Also würdest du das gerne wirklich voll hauptberuflich machen mit, weiß ich nicht, Kindern, Erwachsenen arbeiten und denen im Parkour was vermitteln und Inspiration sein? Oder ist das erstmal nur ein Teil und du willst auch noch eigentlich woanders hin?
Also als ich ein Studium angefangen habe und so, war es gesagt, okay, mein Plan A ist Sozialarbeiter zu werden, Plan B ist Parkour, mit Parkour sein Geld zu verdienen. Mittlerweile ist es jetzt umgekehrt, Plan A ist Parkour-Trainer und sein Geld zu verdienen und Plan B ist, keine Ahnung, Sozialarbeiter. Aber was ich mir auch vorstellen kann, ist quasi zu schauen, dass vielleicht auch so das Sozialarbeiterische mich in dieses Parcours Lebenseinstellung mit reinbringe. Weil Parcours und soziale Arbeit sind eigentlich, eigentlich miteinander verknüpft, wenn man es mal so genau betrachtet. Parcours ist nämlich eigentlich eine erlebnispädagogische Sportart. Nämlich geht darum, Hindernisse zu überwinden und sich Möglichkeiten zu überlegen, wie man ein Hindernis überlebt. Und das versuche ich auch schon in den Kursen mit reinzubringen.
Das sind die Ziele von Ihab Yassin. Vielen Dank, sagen wir von Alles Para an der Stelle, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns zu quatschen über ja alles Mögliche. Und trotzdem, Dorian, machen wir es natürlich wie immer und geben unsere letzten Worte ab, ne?
Ja, richtig. Ihab, du hast noch kurz Zeit, kannst dir gleich die letzten Worte dieser Podcast-Folge überlegen. Bis dahin, ja, sagen wir, kommt gut durch den Lockdown. Wenn ihr Feedback geben wollt zu Alles Para, dann immer gerne her damit über die diversen Social-Media-Kanäle oder einfach per Mail allesparapodcast@gmail.com. Und ja, Ihab, du bist noch am Überlegen oder hast die letzten Worte
noch
parat?
Noch wird sie durch den Bart gekratzt, aber wir würden, wir sagen nämlich schon mal, bevor du es sagst, sagen wir schon mal Tschüss. Wir hören uns wieder. Dorian Aust und Philipp Wegmann übergeben dann jetzt an Ihab Yassin.
Genau, meine letzten Worte sind an die Leute da draußen: Macht das, worauf ihr Bock habt, und an die Menschen mit der Behinderung: Lasst euch nicht in Schubladen reinstecken und probiert euch aus. Und lasst euch nicht davon beeinflussen, so von anderen Gedanken. Am Ende ist nicht die körperlichen Gegebenheiten am wichtigsten, sondern die mentalen. Deswegen geht raus, springt rum, keine Ahnung, spielt Geige, probiert einfach auf, worauf ihr Bock habt. Macht das, was euch glücklich macht. Peace out.
Der Podcast über Sport und Inklusion. Hintergründe, Interviews und Geschichten. Alles Para.